Ja, schönen guten Morgen. Ja, suchen Sie sich die schönsten Plätze aus. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Vorlesung. Schön, dass ich mal vor mehr als 3-4 Leuten dozieren darf, sozusagen. Ich sehe schon, die Klausur naht. Und heute haben wir das Thema immunologische Labormethoden. Und worum geht es hier eigentlich? Wir haben ja relativ viele Methoden hier im Labor. Wir sind ja so ein bisschen hier die Methoden-Junkies. Wissen Sie, wenn Sie bei mir auch die Laborführung gemacht haben, bei den immunologischen Labormethoden geht es halt natürlich um Antikörper, die eben halt irgendein Epitop erkennen, ein Antigen erkennen, was ein spezielles Epitop hat. Und das wollen wir möglichst sensitiv und möglichst spezifisch nachweisen. Was das genau ist, kommen wir noch drauf zu sprechen. Wie sieht das im Prinzip aus bei so einem Antikörper? So ein Antikörper hat hier an der Antigenbindungsstelle ungefähr so 6 Proteinschlaufen, wo denn eben das Antigen gebunden wird, ganz relativ locker gebunden wird, sodass eben halt ähnliche Antigene auch ausgetauscht werden können. Also wenn die Form, die Ladung ähnlich ist, kann es eben zu Kreuzreaktivitäten kommen. Um halt nochmal so ein bisschen in die Grundlagen zu gehen, was ist überhaupt ein Antigen? Antigen heißt halt, das ist ein Kunstwort sozusagen, eine Abkürzung, sieht man meistens in den Büchern gar nicht mehr, Antikörper generierend. Also eine Substanz, die wir in den Körper bekommen, die dann zum Beispiel zur Antikörperproduktion beiträgt. Also Antigen, Antikörper generieren. Jetzt ist das große Problem im Labor vor allem die analytische Spezifität. Das heißt, wir wollen möglichst nur den gesuchten Analyten nachweisen. Und das ist immer so das große Problem bei Antikörpern. Das ist auch bei jeder Antikörpertherapie, was ja absolut in den letzten Jahren so eine Hochzeit erlebt hat, immer das Problem, greife ich wirklich nur die Struktur an, die ich wirklich angreifen möchte. Und das weiß man heute auch häufig noch gar nicht bei den Antikörpertherapien so richtig, ob in ihnen vielleicht in 10 Jahren 3 Ohren wachsen oder so etwas. Also solche Dinge ist einfach relativ unklar. Und auch bei uns im Labor haben wir Teste, da steht dann irgendwie was drauf, Insulin, aber er erkennt zig andere Dinge, nur nicht Insulin. Und das müssen Sie erstmal nachweisen, ob wirklich diese Substanz, dieser Antikörper eben die Substanz findet, die eben draufsteht auf der Verpackung. Kreuzreaktivität bin ich schon drauf eingegangen, also dass der Antikörper ähnliche Antigene erkennt, das ist eben halt so das klassische Beispiel, was ich auch immer in Laborführung bringe, eben, wenn man sie testet auf Opiate, dann weiß man nicht, haben sie gerade Heroin genommen oder sind sie Liebhaber von Mohnbrötchen, weil eben halt die Opiate auch des Mohnkuchens, des Mohnbrötchen kreuzreagieren können. Und das ist etwas, was natürlich dann wichtig ist, auch bei anderen Analyten, da werde ich noch gleich drauf eingehen. Hier haben wir zum Beispiel so ein Beispiel, prostataspezifisches Antigen, also ein Protein, was wichtig ist für die Nachsorge und halt auch durchaus für die Erkennung des Prostatakarzinoms. Und man hat im Körper, jedenfalls beim Mann, etwa 30 bis 40 verschiedene Formen im Blut. Und wenn man jetzt irgendwie einen Test darauf macht, auf PSA, dann muss man einfach irgendwie auch wissen, was messe ich da denn überhaupt? Messe ich zum Beispiel das freie PSA, wo alle Epitope offen sind, oder messe ich zum Beispiel etwas, wo ein Protein angebunden ist, zum Beispiel das Antihymotrypsin, das ist eine relativ große Fraktion bei uns im Blut, oder vielleicht auch das, wo Alpha-2-Makroglobulin dran gebunden ist. Das ist zum Beispiel bei mir als Mann, habe ich davon am meisten. Ich kann es aber überhaupt gar nicht immunologisch messen. Und wenn ich PSA messe, total PSA, messe ich in der Regel diese beiden Formen, weil ich eben einen Antikörper nutze, der zum Beispiel hier diese orange Halbkreis entdeckt sozusagen und der in beiden Formen vorhanden ist. Wenn ich nur freies PSA messen möchte, brauche ich ein ganz anderes Epitop, eben halt zum Beispiel dieses gelbe Dreieck, weil das in den komplexierten Formen nicht vorliegt. So versucht man eben halt verschiedenste Formen eben in unserem Blut nachzuweisen. Sie hatten ja auch bei mir, jedenfalls ein paar, bei mir Vorlesungen über Doping und das ist ja auch immer in aller Munde, weil es alle Spitzensportler irgendwie nehmen. Jetzt bei der Tour de France ist ja wieder gerade angefangen. Auch da werden Sie sehen, wird man aber keine Antikörpertests nehmen, weil dann jeder Rechtsanwalt sagen würde, es kann ja Kreuz reagieren, möglicherweise hat der Sportler irgendwas anders genommen. Und was nimmt man da? Da nimmt man halt Massenspektrometrie, wo man ganz eine hohe Sensitivität, aber auch vor allem eine hohe Spezifität hat, sodass eigentlich kein Sportler mehr die Analytik anzweifelt. Weil wenn ich da was finde, ob das jetzt eben halt irgendein Anabolika ist, oder dann ist es wirklich auch zu 100%. Der Computer sagt zwar immer nur 99%, aber dann ist es 100%. Genau, und deswegen werden zum Beispiel bei den Dopingkontrollen überhaupt keine Antikörperteste gemacht, weil es eben rechtlich eben nicht zu schwammig ist. Ja, wie funktioniert so eine Antikörper-Antigen-Reaktion? Das kennen Sie wahrscheinlich schon so aus der Biochemie. Sie haben immer, wenn Sie irgendein Antigen messen wollen, haben Sie eben meistens erst einen Antikörperüberschuss. Dann haben Sie irgendwie einen Äquivalenzbereich. Da gibt es eben entsprechend großes Aggregat. Dieses Aggregat macht Lösung trüb und daran können Sie sozusagen Licht streuen. Und wenn Sie zu viel im Antigen haben, dann löst sich sozusagen dieses Aggregat wieder auf. Und das hat durchaus auch vor allem medizinische Konsequenzen. Da gibt es immer diese berühmte Heidelberger Kendall-Kurve, die man dann irgendwie lernt und eigentlich gar nicht so richtig denkt, so wofür brauche ich die eigentlich? Und wenn man sich das so anguckt, zum Beispiel wenn Sie eine Antigenkonzentration, sagen wir mal jetzt prostataspezifisches Antigen messen, und normalerweise sollten Sie halt in diesem Bereich messen, wo eben das Messsignal eben von der Antigenkonzentration abhängig ist. Nur wir haben jetzt eben gelernt, dass bei einer bestimmten Konzentration sich dieses Präzipitat wieder auflöst. Das heißt, wenn Sie eben ein bestimmtes Messsignal hier messen, dann wissen Sie nicht, habe ich diese Konzentration oder habe ich jene Konzentration. Das heißt, wenn jetzt Sie irgendeinen Patienten haben, der total durchmetastasiert ist, riesig große Mengen hat, dann befinden Sie sich auf diesem Ast und messen eigentlich teilweise super, super geringe Konzentrationen, weil eben diese Konzentration dem Patienten zugeordnet wird. Und wie kriegt man sowas raus? Das ist vielleicht eine der wichtigsten Dinge so im Labor, die man immer versucht, auch den MPAs einzuschärfen. Man muss immer, wenn man das Gefühl hat, da funktioniert irgendwas nicht mit dem Test, verdünnt man die Probe. Und was passiert, wenn man die Probe verdünnt? Wenn man bei dieser Antigenkonzentration ist und man verdünnt die Probe, kriegen Sie ein steigendes Messsignal. Sind Sie in dieser Konzentration, kriegen Sie ein fallendes Messsignal. Das ist immer wichtig. Also wenn irgendwelche Störungen vermutet werden, muss man einfach die Probe verdünnen und schauen, ob sich das auch wirklich linear runter verdünnt. Weil sonst ist irgendwas mit der Probe. Und das passiert durchaus häufig bei uns im Labor, dass wir sozusagen Patienten bekommen, die dann irgendwelche komischen Messungen haben. Ich verdünne die und sehe dann, irgendwie stört etwas. Und dann guckt man sich natürlich an, was für Störungen. Wie kann man dieses Präzipitat, dieses große Aggregat messen? Im Prinzip ist das eine ganz simple Geschichte. Man schickt Licht einfach dadurch und schaut sich entweder das Streulicht an, was von diesem Komplex gestreut wird, oder eben Turbidimetrie, das Restlicht. Das sind so zwei der häufigsten Methoden im Labor nach der Photometrie, sicherlich eine der häufigsten Methoden. So, und was versucht man hier möglichst? Man hat hier einen eben Antikörper. In der Regel benutzen wir monoklonale Antikörper, die eben nur ein entsprechendes Epitop erkennen. Manchmal gibt es auch noch Tests mit polyklonalen Antikörpern, die natürlich dann eine deutlich schlechtere Spezifität haben. Und in der Regel werden bei uns im Labor Tierantikörper verwendet. Und die haben noch ein Problem, da komme ich gleich noch drauf. Und deswegen versuchen wir immer mehr menschliche Antikörper in die Teste hineinzubekommen, weil die nicht so viele Probleme machen. Die Markierung hinten, dass der Antikörper irgendwie gebunden hat, das müssen Sie ja irgendwie nachweisen. Und da gibt es einmal die radioaktiven Isotope, das waren so die ersten Teste, die RIAs, die man so genutzt hat, als man so die Radioaktivität genutzt hat für solche immunologischen Teste. Heute macht man das ungern, weil sie da immer radioaktiven Abfall haben, Strahlungsbelastung und ähnliche Dinge. Aber für so seltene Tests wird es immer noch angeboten. Dann gibt es die fluoreszierenden Moleküle, also das, was Sie vom Textmarker kennen. Es leuchtet, wenn Sie Licht drauf einstrahlen, dann imitiert Licht einer längeren Wellenlänge. Machen Sie Licht aus, leuchtet nicht mehr Ihr Textmarker. Enzyme, das sind die sogenannten ELISAs oder ELISAs, also wo Sie irgendein Enzym hier dran gebunden haben, was einen Farbstoff umsetzt. Und zum Schluss die sogenannten luminogenen Moleküle, Lumineszenz, das kennen Sie auch alle so auf dem Jahrmarkt, die kleinen Knicklichter, die dann immer die Kinder aufsetzen und es leuchtet und sie sind am nächsten Morgen immer ganz traurig, dass es nicht mehr leuchtet, weil eine chemische Reaktion entsteht bei diesem Knicken der Lichter und es fängt an zu leuchten und alle finden das irgendwie total toll. Das mache ich auch immer im Labor, wenn irgendwelche so Begehungen sind, schöne so Lumineszenz, weil die Leute finden das einfach toll, wenn man was zusammenkippt und es fängt an zu leuchten. Das können Sie auch immer in der Schule, das ist immer ein toller Aha-Effekt. Ja, es gibt, ich will zwei Immune-Assay-Testformen nochmal hier bringen. Also einmal ist die Competitive-Form, Competition, das kennen Sie von Germany's Next Topmodel, also Wettbewerb, Competition. Und welcher Wettbewerb findet hier statt? Sie haben sozusagen in Ihrem Reagenz ein markiertes Antigen und Sie haben das Antigen, was Sie in der Probe haben. Und die beiden konkurrieren um den Antikörper eben an der Festphase, zum Beispiel an der Reagenzglaswand. Und je mehr Antigen eben in der Probe ist, desto mehr bindet da dran und je weniger von diesen markierten und dann waschen sie und haben im Prinzip relativ wenig Testsignal. Das heißt also bei hohen Konzentrationen in der Probe kriegen sie ein niedriges Messsignal. Das sind sozusagen die kompetitiven Testformen. Und dann gibt es noch als zweite von den Hunderten, die es so irgendwie gibt, gibt es noch den sogenannten Sandwich-Typ, also wo eben halt das Antigen zwischen zwei Antikörpern, wie so die Wurstscheibe zwischen zwei Brötchenhälften liegt, also ein Fängerantikörper und ein Signalantikörper. Und je mehr Antigen da ist, desto mehr bildet sich von diesem Sandwich-Komplex und Sie kriegen dann ein höheres Messsignal. Das sind so die zwei prinzipiellen Formen. Und alle, die sich davon ableiten, haben irgendwie tolle Namen und einfach, weil jede Firma da irgendwas Schönes haben möchte, zum Beispiel Alpha, Enzym-Linked Fluorescence Assay, auch wieder Sandwich-Prinzip. Und hier haben Sie ein Enzym dran, was dann entsprechend ein Substrat umsetzt, zum Beispiel zu einem fluoreszierenden Farbstoff, den man sehr schön nachweisen kann. Auch wenn Sie Teste machen, Schnellteste, sind das im Prinzip auch alles Immunoassays. Also so der klassische Schwangerschaftstest zum Beispiel oder Drogenteste, die man so schnell als Schnellteste macht. Das sind sogenannte Gold-Labeled Optical Read Rapid Immunoassays. Also überall, wo Sie eben so rote Striche sehen als optische Teste, ist immer Gold. Weil Gold in Lösung ist so rosa, pinkfarben, darf nicht über diese Farben, ist immer schwierig zu reden. Als Mann immer so, dann sagen die Frauen sagen sowieso, den Männern fehlt ein Farbgen. Also, aber sie kennen diese Farbe, das ist so pinkig. Das ist eben halt immer Gold, weil da benutzt man goldmarkierte Antikörper. Und wenn Sie hier zum Beispiel so ist der Prinzip aufgebaut, Sie haben ein Testfeld und ein Kontrollfeld. Und wenn jetzt viel, zum Beispiel viel Beta-ACG beim Schwangerschaftstest oder hier PSA am Testfeld bindet, dann kriegen Sie eben halt zwei Messsignale, ist kein PSA drin, dann kriegen Sie nur die Kontrolle, um zu schauen, ob der Urin oder das Serum eben drüber gelaufen ist. Gut, es gibt noch weitere Verfahren, das sind so homogene Immunoassays, die sind ganz tricky gemacht. Ich möchte nur einmal vorstellen, das ist so ein Eintopfverfahren, man schmeißt alles in ein Epi rein oder eine Messzelle und misst dann einfach, was hinten rauskommt. Und warum geht das? Man hat das Antigen in der Probe und man hat dann ein Antigen, wo ein Enzym dran gebunden ist und und ein Antikörper, der so daran bindet, dass das Enzym inaktiviert wird. Und wenn Sie jetzt eine hohe Antigen Konzentration in der Probe haben, dann verschiebt sich das Gleichgewicht auf diese Seite und dann wird dieses Antigen-Enzym-Komplex frei und Sie kriegen eben halt ein schönes farbiges Produkt, was Sie dann messen können. Wenn man sich die Testspezifikation anguckt, dann sieht man, in der Regel wird für alle Immunassays das mit Serum getestet. Wenn Sie irgendwas anderes probieren, Plasma oder also zum Beispiel Heparinplasma, Citratplasma, kann das funktionieren, es muss nicht funktionieren. Also nehmen Sie immer das Material, was wirklich das Labor vorschlägt. Und sonst rufen Sie an und fragen Sie, ob Sie anderes Material auch verwenden können. Aber in der Regel ist immer Serum, ist ausgetestet. Wenn das nicht funktioniert, also Serum nicht funktioniert, dann ist halt ein alternatives Material. Haltbarkeit ist unterschiedlich von den Laborparametern, die man damit misst. Es gibt Analyten, die sind nur wenige Stunden haltbar. Manche, die darf man nicht scharf angucken. Andere sind, als wenn sie Medikamente messen, das können sie auch noch irgendwie aus irgendwelchen Neandertalern oder so rausmessen, sozusagen, wenn die schon Medikamente zu sich genommen hätten, weil die eben extrem stabil sind. Das Probenvolumen ist nie ein Problem bei den immunologischen Testen. Also Sie haben immer so 10 bis 50 Mikroliter, das ist irgendwie ein großer Tropfen Serum. Kalibratoren ist immer ein Ehrenproblem. Das heißt, wir haben Laborparameter, die sind sozusagen nicht standardisiert. Was heißt das? Das heißt, zwischen verschiedenen Laboren können eben halt unterschiedliche Messsignale auftreten. Weil es eben halt nicht überall WHO-Kalibratoren gibt, also eine Lösung, wo jeder, was weiß ich, 4 Mikrogramm drin finden muss. Wenn es sowas gibt, dann ist es gut, weil dann sind die Tests miteinander vergleichbar. Es gibt aber auch durchaus eben halt für verschiedene Laborparameter unterschiedliche Kalibratoren und dann ist es von Labor zu Labor nicht vergleichbar und das kann so sein, dass Sie dann entsprechend eben bei einem Labor messen und kriegen einen Wert von 2 und im anderen Labor kriegen Sie einen Wert von 4. Deswegen ist es wichtig, möglichst immer mit der gleichen Methode zu messen. Deswegen bringe ich immer hier diesen Mann der Deutschen Bundesbahn, der eben halt da seine Freundin drauf tätowiert hat auf dem Oberarm. So muss das im Labor auch sein, wenn man die Methode wechselt, muss noch das Datum dahinter stehen, damit der Arzt eben sieht, die Methode ist gewechselt. Möglicherweise können eben halt jetzt erhöhte oder niedrige Werte auftreten. Gut, was misst man mit solchen Immunoassays? Ziemlich viele Dinge. Einmal Hormonbestimmungen, also alle so Schilddrüsenbestimmungen, Fertilitätshormone, überhaupt Hormone, Testosteron oder ähnliches und eben halt Insulin. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel hatten wir auch letztes Jahr, da hatten wir eine Frau, die angeblich einen doppelt so hohen Testosteronspiegel hatte wie ich und ich habe schon ziemlich hohen, das sieht man immer schon an meiner schönen Körperbehaarung und da habe ich dann so habe ich mir die Frau angeguckt, habe gesagt, die kann gar keinen hohen Testosteronspiegel haben, weil die eher groß und schlank war. Aber sie war in allen Tests Deutschlands, war die eben halt, hatte die doppelt erhöhten Testosteronspiegel und war eben im Verdacht stehend, dass sie einen testosteronproduzierenden Tumor hatte. Hatte auch keine tiefe Stimme und so, was man normalerweise dann bekommt. Und dann habe ich eben auch das Blut genommen und habe eben nicht mit einem Immunoassay gemessen, sondern mit einer spezifischen Methode, nämlich eben Massenspektrometrie und diese Frau hatte eher sogar ein niedriges Testosteron und war froh, dass sie ihren Testosteron produzierenden Tumor los war. Und sie haben wir noch mal ein bisschen nachgeguckt, warum hat sie eigentlich so eine Kreuzreaktivität, weil sie zufällig so einen Testosteronmetaboliten gebildet hat, der aber biologisch inaktiv war, aber der den Test halt störte. Und solche Dinge tauchen immer wieder auf, also wenn sie irgendwelche komischen Werte haben und das passt eben zur Klinik nicht, schicken Sie mir die Probe, ich versuche es dann rauszukriegen. Gut, also andere Dinge wie Tumormarker misst man auch, Medikamentspiegel, in der Regel auch mit Immunoassays und auch Herzmarker, Troponin, Troponin T, wichtige Marker natürlich auch und die Virusdiagnostik, vor allem die Eingangsdiagnostik, immer mit Immunoassays. So, wichtig ist natürlich auch immer zu fragen, wie sensitiv ist mein Verfahren, wie niedrig kann ich eigentlich runtermessen? Weil Sie möchten natürlich in niedrigen Konzentrationen möglichst auch eine hohe Präzision haben. Weil wenn Sie einen Schwangerschaftstest machen und machen den viermal und da im unteren Bereich würde da rauskommen, positiv, negativ, positiv, negativ. So, er liebt mich nicht, so nach dem Motto. Das wollen Sie nicht. Sie wollen viermal den Test machen und wissen, er ist viermal positiv oder viermal negativ. Also Sie brauchen in jeder Konzentration auch eine hohe Präzision. Und das ist, und man muss natürlich dann gucken, mit was für einem Verfahren kann ich das machen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Verfahren, also wie zum Beispiel Massenspektrometrie, wo man so irgendwo im Nanogrammbereich liegt, aber bei den Hormonen liegt man zum Beispiel im Pico- oder Femtogrammbereich. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das für niedrige Konzentrationen sind. Und da ist es auch in den niedrigen Konzentrationen, hat man eben halt auch Schwankungen. Das ist ganz normal. Ich bringe immer dieses Bildchen vom Aasee, weil den Aasee jeder kennt. Und das ist, wenn Sie hier vier Würfelzucker in den Aasee werfen, einmal den Aasee kräftig umrühren und dann nehmen Sie einen Tropfen Wasser raus, dann wissen Sie genau, da sind vier Würfelzucker reingeworfen worden. In den Konzentrationen messen wir zum Beispiel die Hormone oder auch das PSA. Und das ist etwas, was natürlich was kaum vorstellbar ist. Und da wollen Sie auch wirklich wissen, dass da vier Würfelzucker reingeworfen sind und nicht drei oder fünf. Und so in diesen Konzentrationen messen wir das. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, dass in diesen unteren Bereichen kommt nicht nur die analytische Variation dazu, es kommt auch die biologische Variation dazu. Wenn Sie vorher eine Kiste Bier getrunken haben, dann haben Sie natürlich ganz stärker verdünnt Ihre Proteine, als wenn Sie eben halt gedurstet haben. Und das ist etwas, was man immer auch damit im Hinterkopf haben muss. Und wie kann man diese Nachweisgrenzen herausbekommen? Das ist so ein bisschen theoretisch, aber es ist eigentlich schon auch wichtig sozusagen. Die Firmen geben immer sozusagen die analytische Nachweisgrenze an. Das heißt, sie nehmen einfach irgendwie Wasser und messen darin zum Beispiel PSA. Und oh Wunder, man misst da in der Regel relativ, also ganz wenig nur drin. Weil natürlich im normalen Haushaltswasser kein PSA ist. Wenn man aber jetzt zum Beispiel die biologische Nachweisgrenze nehmen würde, dann würde man zum Beispiel das PSA der Frauen, weil Frauen bekannterweise keine Prostata haben, würde man Frauenserum nehmen und würde darin PSA messen. Und Sie werden sehen, wie hoch die Werte sind, weil das PSA zum Beispiel durchaus in Frauen gemessen wird, durch Kreuzreaktivität. Und die beste Nachweisgrenze ist sozusagen die funktionelle Nachweisgrenze, die das Labor oder auch der Hersteller ermitteln sollte. Das heißt, man versucht sozusagen das Blut so weit runter zu verdünnen, dass man irgendwo eine Grenze bekommt, wo der Variationskoeffizient kleiner gleich 20% ist. Das heißt, 20% schwankt das Ergebnis in diesem Bereich und dann sagt man, darunter kann ich eigentlich keinen Wert mehr rausgeben, weil der Wert einfach zu stark schwankt. Und Sie glauben gar nicht, wie häufig das passiert, wie ein Arzt mich dann anruft und sagt, ja, ich habe jetzt einen Laborwert vom PSA zum Beispiel bekommen und der ist 0,01 und jetzt ist er 0,015. Ist das jetzt ein Anstieg oder ist das oder wackelt das nur sozusagen? Und vor allem Ärzte sind da immer sehr nervös sozusagen. Und dann ist es natürlich, kann man in diesen super, super niedrigen Bereichen sind diese Werte überhaupt nicht so voneinander zu trennen, weil, ich sage, biologische, analytische Varianz da zustande kommt. Hier ist mal so ein Beispiel. Da haben wir einfach mal die analytische Nachweisgrenze, die die Firmen so angegeben haben, haben wir mal gemessen, das ist hier auch für verschiedene PSA-Teste. Und Sie sehen zum Beispiel, da hat man biologische untere Nachweisgrenze, Männer nach Prostatektomie, die haben also keine Prostata mehr und keine Blase und Sie sehen, wie hoch die Werte sind und eben bei den Frauen sind sie auch noch ziemlich hoch. Deswegen sagen wir zum Beispiel, wir geben immer nur Werte ungefähr so um 0,4 erst nur darüber an, weil wir dann immer sagen, wir wollen nicht die Leute sozusagen total verunsichern, weil in diesem unteren Bereich haben die Frauen auch genauso hohe Werte schon. Deswegen sagen wir immer so lax, solange Ihr PSA noch niedriger ist als das Ihrer Frau, ist alles in Ordnung. Weil eben diese Kreuzreaktivitäten auftreten und deswegen, weil viele Firmen oder viele auch im Internet sagen, ja, wir messen durchaus 0,0001. Solche Werte werden angegeben, wir können das, wir könnten das auch. Nur man kann in diesem unteren Bereich nicht vernünftige Präzisionen erreichen. Gut, das besprechen wir mal hier. Was auch eben wichtig ist, dieser High-Dose-Hook-Effekt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eben halt sehr, sehr viel Antigen haben, dann kann es auch bei diesem Sandwich-Assay dazu führen, dass sowohl Antigen am Fänger Antikörper bindet, als auch am Signalantikörper. Und wenn Sie dann waschen, dann kriegen Sie sozusagen, waschen sich diese ganzen nicht gebundenen Fängerantikörper weg und Sie kriegen dann eben bei hohen Werten wieder ein niedriges Messsignal. Also, was Sie daraus schlussfolgern müssen, ist immer, wenn Sie sagen, oh, der FOPCOR, der im Zentrallader-Bohr, der misst da wieder irgendwelche Hausnummern, rufen Sie einfach an und sagen, verdünnen Sie mal die Probe, der Patient müsste eigentlich riesig hohe Werte haben. Und damit ich sozusagen das Antigen so runter verdünne, dass sich wieder ein normaler Sandwich-Komplex bildet. Also immer in diesem Bereich, in diesem ansteigenden Bereich messen, bis zur Linearitätsgrenze, darüber muss man verdünnen. Hier nochmal so ein Beispiel, Schwangerschaftstest, einfach mal als praktischen immunologischen Test, weil möglicherweise haben Sie sowas schon mal durchgeführt oder machen es noch irgendwann. Und da sieht man zum Beispiel, wenn Sie so ein Testfeld, was nur so ganz leicht rötlich ist, also das ist hier wieder so ein Goldtest, dann sehen Sie, und Sie fragen 10 Leute, dann werden Sie sagen 3 positiv, 3 negativ und 4 sagen dann schwach schwanger. Und das ist immer wichtig bei solchen Schnelltesten, wenn Sie sowas machen, und sowas macht man auf den Stationen auch, Schwangerschaftsteste vom Röntgen vor irgendwelchen Radiotherapien oder irgendwie Chemotherapien, und dass immer, wenn man überhaupt was sieht, gilt er erstmal als positiv, als schwanger. Also auch schwache Signale sind im Positiv. Was auch wichtig ist, ist, Sie dürfen einen Schwangerschaftstest nicht bei einer 70-jährigen Frau machen. Warum? Weil die immer schwanger ist. Weil wenn Sie einen Schwangerschaftstest bei einer 70- oder 80-jährigen Frau machen, das kommt immer wieder vor, weil irgendwie so blind angekreuzt wird für Studien, Schwangerschaftstest muss auch mit, aber man guckt sich nicht an, das ist eine 80-jährige Frau, und 80-jährige Frauen sind immer Schwangerschaftstest positiv. Warum? Weil das Beta-HCG nach der Menopause ansteigt. Und die werden dann auf den gynäkologischen Stuhl gehievt, die werden untersucht auf irgendwelche Tumore oder Ähnliches, obwohl das völlig normal ist, dass eine ältere Frau Schwangerschaftstest positiv ist. Weil eben halt der Wert eben halt nach der Menopause ansteigt, über diesen Cut-off von 10, den man normalerweise im Serum hat. Also immer vorsichtig bei älteren Frauen. Wichtig. So, wenn man sich hier diesen Schwangerschaftstest anguckt, das ist einer der häufigst verkaufteste Schwangerschaftstest in Deutschland. Und da habe ich mal, was würden Sie sagen, was ist hier für ein Fehler aufgetreten? Welcher ist hier falsch? Der obere oder der untere? Ist es der gleiche Patient oder Patientin? Ja. Ja, oben ist falsch, aber das ist nicht der Grund. Mir geht es nur darum, dass wenn Sie sowas sehen, Sie glauben gar nicht, die Firma hat schon ein paar Tausende da verkauft gehabt, es liegt einfach an den oberen, haben Sie einfach falsch bedruckt. Und normalerweise ist es so, Sie geben den Urin hier drauf, das läuft über den Testfeld zum Kontrollfeld. So sollte das sein. Und die Firma hat es einfach falsch bedruckt. Und sie hat es auch noch in der Packungsbeilage falsch geschrieben, nämlich hier negativ nicht schwanger, Testfeld positiv. Das hat immerhin 2, 3 Monate kein Mensch gesehen, und dann habe ich die eben halt mir angeguckt, da habe ich gesagt, völliger Schwachsinn sozusagen. Hab dann auch ein paar tausend Schwangerschaftsteste nachbekommen von der Firma, also wenn jemand noch einen braucht. Das ist etwas, was wichtig ist, dass, wenn man mit solchen Testen umgeht, dass man überhaupt die Sachen versteht, was man da macht. Zum Beispiel, was ist, das hatte ich auch in der Laborführung, glaube ich, erzählt, was ist ja so, die sind die häufigsten Fehler, die man beim Schwangerschaftsschnelltest macht. Hatte ich erzählt in der Laborführung? Was ist der häufigste Schwangerschaftstest? Fehler in der, oder einer der häufigsten? Ah, Sie kennen sich doch mit Schwangerschaftstesten aus. Es gibt viele Fehler. Deswegen, ich hatte ja schon auch erzählt, es gibt Leute, die legen sich das auf die Zunge oder führen das anal ein, weil sie eben keine Packungsbeilage lesen, weil sie eben halt medizinisch nicht gebildet sind, durchaus. Nee, also das eine der häufigsten Fehler ist, dass einmal natürlich keiner so richtig weiß, wann ist so ein Schwangerschaftstest positiv. Weil dann steht da immer so irgendwie nach Ausbleiben der Regel und so völlig verklausuliert. Also immer im Urin, 2 Wochen nachdem Sie mit dem Typen zusammen waren, können Sie den machen. 1 Woche vorher im Blut. Also 1 Woche nach Zusammensein oder 2 Wochen im Urin. Das sind sozusagen das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass ein Schwangerschaftstest immer 4 oder 5 Minuten inkubiert werden muss. Das heißt also, Sie müssen 4 oder 5 Minuten warten, bis der Urin sozusagen durchgezogen ist. Und leider so 20-30% der Schwangerschaftsteste von den 148, die es in Deutschland gibt, färben nach 5 Minuten durch. Und kaum jemand stellt sich dabei einen Wecker, irgendeinen Laborwecker oder so. Sondern ganz häufig passiert es, man legt den irgendwie weg und dann kommt man 1/4 Stunde später nochmal auf die Toilette und sagt, bin ja doch schwanger, weil er eben durchgefärbt ist. Natürlich auch möglichst ersten Morgenurin, wo er am stärksten konzentriert ist, vorher keine Kiste Bier trinken, weil dann haben sie natürlich deutlich verdünnten Urin. Solche Dinge spielen halt auch eine Rolle. Gut, Schnellteste werden überall verwendet, auch zum Beispiel hier im Drogen, Home-Drug-Testing. Zum Beispiel, ich wünschte, meine Eltern hätten auf andere Weise erfahren, dass ich trinke und fahre. Wird schon relativ aggressiv beworben. Also deswegen kaufen sich die Leute das auch und durch das immer mehr Gesundheits... dass die Leute mehr auf ihre Gesundheit achten, werden immer mehr solche Schnelltests auch verkauft. Da haben wir eben halt, das habe ich auch im Labor schon mal gezeigt, so ein Drogenschnelltest hier, wo denn eben halt 8 Drogengruppen zu sich gemessen werden können auf einmal, wie Methadon, Benzodiazepine, Kokain, Amphetamine, Cannabis, Opiate, Barbiturate und trizyklische Antidepressiva. Also 8 so der häufigsten Drogengruppen. Und da können Sie auf einmal, wenn Sie Urin draufgeben, können Sie eben halt sehen, oh ja, der hat eben halt 8 oder alle 8 oder eben 1 von 8 zu sich genommen, weil dann eben halt ein positives Testsignal kommt. Sowas gibt es auch zum Beispiel für HIV. Da sehen Sie, können Sie sich für 19,50 € können Sie sich im Internet einen HIV-Test bestellen. Der funktioniert null. Deswegen ist es immer wichtig, dass Sie auch wissen, so ein Test braucht keine Testung, ob er funktioniert. Sie können da auch Wasser verkaufen. Das ist etwas, es ist sogar so, dass zum Beispiel dieser Test nicht mal eine deutschsprachige Gebrauchsanleitung für HIV hat. Also ein Home-Test, der nicht mal eine deutschsprachige, obwohl er in Deutschland verkauft wird und auch nicht funktioniert. Das ist etwas, was sicherlich schwierig ist und wo ich auch immer versuche, dass es das nicht mehr gibt. Aber es gibt viele, viele Teste. Die Schwangerschaftsteste funktionieren relativ gut, muss man sagen. Aber sowas können Sie vergessen. So, was gibt es für Störfaktoren bei diesen immunologischen Testen? Und da gibt es relativ viele. Deswegen sollte man sich da auch immer so ein bisschen darüber nachdenken. Einmal hatte ich schon gesagt, kreuzreagierende Substanzen. Also, wenn irgendetwas da ist, was sozusagen der Antikörper erkennt und was Sie aber eigentlich gar nicht mitmessen wollen. Medikamente stören häufig Teste. Gerade aufgrund von Farben oder auf irgendwelchen Interaktionen, weil Medikamente kriegt man in relativ hoher Konzentration, kann das auch die Antikörper-Antigenbindung stören. Hämolyse, Lipämie und Hyperbilirubinämie, also hohes HB, also weil Eris kaputt gegangen sind, lipämische Proben oder mit hohem Bilirubin, kann auch zur Farbinterferenz führen. Eine Sache, die auch wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn Sie ganz hohe Konzentrationen an Rheumafaktoren haben oder an Immunglobulin, dann ist es sogar so, dass das Serum manchmal richtig schlecht aus dem Röhrchen läuft. So hoch ist das angedickt. So ähnlich wie wenn Sie Wackelpudding machen, rühren Sie auch immer Proteine in Wasser ein und dann dickt das so an. Sowas gibt es auch durchaus im Blut, so Hyperviskositätssyndrome. Und wenn Sie damit irgendwelche immunologischen Teste machen, wo sie noch Waschritte haben, funktioniert null. Und Sie werden immer sehen, die haben ganz hoch HIV, die ganz hoch CRP, alle möglichen immunologischen Tests sind extrem hoch, weil man eigentlich diesen ungebundenen Signalantikörper überhaupt nicht wegwaschen kann. Also sowas ist immer ein Problem. Was auch ein Problem ist, Niereninsuffizienz. Einmal, wenn Sie Proteine ausscheiden, das muss man sich auch immer bewusst machen, wenn Sie zum Beispiel HIV-positiv sind, was testet man? Wir testen mit einem Antikörper, ob Sie eben halt positiv, also ob Sie zum Beispiel das HIV-Antigen, ob eben halt dort das noch im Blut vorhanden ist. Wenn Sie aber niereninsuffizient sind und diese ganzen Proteine auspinkeln, dann haben Sie die nicht mehr im Blut. Das heißt, Sie können einen Test machen und der ist negativ, obwohl Sie den Virus innerhalb der Zellen noch haben. Aber im Blut ist dieses Protein sozusagen ausgeschieden. Auch andere Proteine, wenn Sie über die Niere die verlieren, können Sie die nicht mehr nachweisen. Andererseits kann es auch so sein, also wie beim nephrotischen Syndrom, wo Sie sehr, sehr viel Proteine verlieren. Andererseits kann es auch sein, durch die Niereninsuffizienz, wenn die ganz viel Harnsäure, Harnstoff, andere Substanzen sich anreichern, kann es auch zur Interaktion mit den immunologischen Testen kommen. Schwangerschaft, auch da muss man immer dran denken, da stellt sich Ihr ganzes Immunsystem immer entsprechend um, weil natürlich die Hälfte von Ihnen da unten eben nicht von Ihnen ist, sondern von jemand anders und man braucht eine Immuntoleranz. Das ganze Immunsystem stellt sich total um und das macht häufig auch Probleme bei immunologischen Testen. Transfusion sowieso, wenn Sie irgendwie von jemand anders Blut bekommen, dann ist es natürlich, dann kann es auch zu Störungen kommen, auch in immunologischen Testen. Heterophile Antikörper, was ist das? Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine akute Hepatitis haben oder irgendeine andere akute Infektion, dann bildet der Körper dann extrem viel Antikörper und auch dann gibt es eben Probleme mit der Anbindung des Antikörpers, also des Testantikörpers zum Antigen. Und zum guter Schluss noch die Anti-Tier-Antikörper. Jeder von Ihnen hat, oder jeder nicht, ungefähr die Hälfte statistisch hat zum Beispiel Maus-Antikörper. Einfach weil Sie irgendwo mal eine Maus mitgegessen haben, zum Beispiel, weil Sie gerne Müsli essen. Müsli ist immer voll mit Mausprotein, weil da die Mäuse so gerne drin spielen. Und wenn ich die so bei Ihnen messe, Mausantikörper, ich glaube, bei Spinnenantikörper sind sie fast zu 100% positiv. Ich will da, manche Dinge muss man nicht unbedingt wissen, ist mir schon klar, aber weil man die halt auch immer irgendwie mal mitgegessen hat. Und das ist etwas, was unproblematisch ist, dass Sie Proteine gegen Mäuse haben, also Antikörper gegen Mäuse. Das Problem ist nur, dass wir im Labor Mausantikörper nutzen. Und was passiert dann? Das sind diese sogenannten Human-Anti-Maus-Antikörper. Das heißt, das ist hier so gelb gezeichnet, es bildet sich nicht nur dieser Sandwich-Komplex aus, sondern es kann auch sein, dass durch diese Mausantikörper noch ein zweiter oder ein dritter Signalantikörper bindet und Sie kriegen ein falsch hohes Ergebnis. Deswegen so Leute, die zum Beispiel so, hatte ein Beispiel, ein Mann, der über mehrere tausend Beta-HCG hatte, der hatten sie schon Hodenbiopsie so häufig gemacht, dass er fast keine Hoden mehr hatte. Und dann kam der zu mir und dann habe ich auch nur gefragt, ob er gerne Müsli isst und der ernährte sich von nichts anderem. Und dann haben wir die Mausantikörper rausgeholt bei ihm und dann hatte er ein völlig normales Beta-HCG. Und deswegen war er sozusagen seinen Hodentumor los, nur weil er eben so viele Mausantikörper hatte. Das ist sicherlich nicht was Häufiges, passiert vielleicht 2-3 Mal im Jahr, aber es ist trotzdem, sollte man so etwas wissen. So, hier nochmal die Probenarten. Bei immunologischen Testen hatte ich eben schon mal darauf angesprochen, Sie sollen eben halt möglichst Serum verwenden, wenn Serum angegeben ist. Hier ist nochmal so dargestellt, zum Beispiel für PSA, wie viele Teste es gibt. Und Sie müssen natürlich dann irgendwie gucken, welcher Test ist das Beste. Und der Beste. Und wir können das im Labor relativ schnell testen, indem wir einfach sozusagen verschiedene statistische Verfahren drüber laufen lassen. Und das eine ist immer die Präzision. Man misst eben 3-mal die gleiche Probe und guckt, kommt immer das Gleiche raus. Das möchte man ja. Man möchte nicht eben halt schwanger, nicht schwanger, schwanger haben. Oder eben halt irgendwie einen PSA-Wert von 2, 5 und 10 irgendwie, sondern man möchte möglichst immer den gleichen Wert haben. Das nennt man Präzision. Man möchte natürlich auch den richtigen Wert haben. Also wenn da irgendwie 5 Mikrogramm Beta-HCG drin ist, dann möchte man auch 5 messen. Da gibt es viele Tests, die messen 10 oder 20 oder 100 oder gar nichts. Also deswegen auch da Richtigkeit. die man testet. Stabilität und Rift, was heißt das? Sie möchten natürlich, wenn ich heute Ihr Blut messe und morgen Ihr Blut messe, sollte auch möglichst aus der gleichen Probe das Gleiche rauskommen. Und da gibt es ganz häufig so, dass die Messmethoden durchaus so nach oben oder nach unten hin schwanken. Zum Beispiel, weil die Lampe zum Beispiel schlecht wird, die Messlampe, und dann sackt das immer weiter nach unten. Deswegen müssen wir halt schauen, ob die Methode möglichst stabil ist. Verschleppung. Verschleppung heißt, dass möglichst wenig Material von einer Probe vorher in die nächste Analyse überführt wird. Es sind schon relativ viele Leute schwach positiv HIV gewesen, nur weil darauf nicht geachtet wurde. Weil dann zum Beispiel mit irgendwelchen Stahlnadeln pipettiert wurde, die Patientenproben, und diese Stahlnadeln nicht richtig gewaschen wurden. Deswegen benutzen wir zum Beispiel immer nur Einmalspitzen beim HIV-Test, damit es eben nicht in die nächste Probe verschleppt wird. Robustheit. Robustheit heißt einfach nur, wenn Sie 4, 5 Leute das messen lassen, kommt immer das Gleiche raus, auch wenn Sie da weniger konzentriert sind oder irgendwie Stress mit Ihrem Freund haben, sollte möglichst immer das gleiche Messergebnis rauskommen. Analytische Sensitivität und Spezifität testen wir eben aus. Und auch die diagnostische Sensitivität und Spezifität. Was ist das? Das ist etwas, was man für alle Teste, ob das bildgebende Verfahren ist oder Laborverfahren, muss man das herausbekommen. Das heißt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, mit der Kranke richtig erkannt werden, das wollen Sie natürlich auch, möglichst soll das hoch sein, die Wahrscheinlichkeit. Genauso Wahrscheinlichkeit, mit der nicht Kranke richtig erkannt werden. Beziehungsweise der sogenannte positiv-prädiktive Wert bei positiven Testergebnis, die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient wirklich krank ist. Das ist jetzt super Statistik, ich will aber nur mal ein Beispiel, und das kann man durch solche 4-Felder-Tafeln herausbekommen. Also zum Beispiel Test ist positiv oder negativ, der Patient ist krank, ja oder nein. Und dann testet man das aus. Und dann rechnet man das aus, wie gut die Sensitivität und Spezifität ist. Das überspringe ich mal. Hier einer meiner Lieblingsbilder aus Japan, so einem Schwimmbad aus Japan. Und wenn Sie sich so vorstellen, hier würden Sie jetzt so einen Labortest machen und Sie würden versuchen, das mal für einen Test sozusagen durchzurechnen. Zumal irgendeine Krankheit, Y ist asymptomatisch, soll 1 zu 1000 vorkommen. Sagen wir mal irgendein Tumor. Und die Krankheit soll im Serum nachweisbar sein. Und die Sensitivität soll 99% sein und die Spezifität 98%. Solche guten Teste gibt es nicht. Die gibt es weder bei bildgebenden Verfahren, Mammographie hat deutlich schlechtere Sensitivitäten und Spezifitäten, oder andere Teste, Histologie-Teste oder so, auch deutlich schlechtere Sensitivität und Spezifität. Ich will das nur mal mit einem so einem idealisierten Test nur mal durchrechnen. Das heißt, wenn Sie jetzt, wie hoch schätzen Sie Ihr Risiko ein, an einer Krankheit Y zu leiden? Wenn man das, kann man so abfragen, Sie haben das jetzt wahrscheinlich auf Ihren Tablets, dann sieht man, da kommt raus 5% oder kleiner 5%. Das heißt, nur 5% sind positiv, richtig positiv, 95% falsch positiv. Und das ist bei solchen Testen, warum ist das so? Wenn man das so durchrechnet, können Sie jetzt eben halt mal so zu Hause noch mal so ein bisschen durchrechnen. Aufgrund der Zeit lasse ich das jetzt mal. Da sehen Sie, 4,7% sind richtig positiv von allen positiven Testergebnissen. Da würden Sie sagen, Gott, so einen Test kann ich doch gar nicht anwenden, wenn 95% falsch positiv sind. Das Schöne daran ist, dass wenn Sie ein negatives Testergebnis haben, sind Sie so 99,9999% sicher, dass Sie negativ sind. Und so ist es zum Beispiel auch bei allen Testen so, die Screening-Testen, die gemacht werden. Sagen wir mal Mammographie-Screening. Da ist die Zahl der Falsch-Positiven deutlich höher als die Zahl der Richtig-Positiven. Warum ist das so? Das kann man sich auch grafisch nochmal so optisch darstellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme irgendeinen Wert, darüber sind die Patienten krank, und darunter sind die Patienten gesund. So, dann haben Sie welche, die sind falsch positiv darüber. Sagen wir mal, wenn Sie jetzt, ein ganz einfaches Beispiel, Diabetes. Und Sie nehmen irgendeine Grenze und sagen, 126 Milligramm pro Deziliter, darüber haben die Leute Diabetes. Da gibt es natürlich Leute, wie Sie zum Beispiel, die sind gesund, aber haben gerade eine halbe Torte gegessen. Dann sind die natürlich über 126 und sind falsch positiv auf Diabetes. Es gibt aber auch Diabetiker, die sind entsprechend unterzuckert und sind deswegen auch sozusagen falsch negativ. Das Dumme ist nur, bei Screening-Testen ist es so, wenn ich Sie jetzt auf irgendeine Krankheit durchscreene, dass die Zahl der Gesunden viel, viel größer ist. Also wenn ich hier zum Beispiel auf irgendeine Tumorerkrankung des Alters, sagen wir mal chronisch myeloische Leukämie, hat hier keiner. Aber wenn ich das teste, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein falsch positives Testergebnis habe, sehr, sehr hoch, weil hier eigentlich keiner ein CML hat. Und deswegen ist es so, die Zahl der Kranken ist hier sozusagen, geht gegen Null. Also die Fläche hier ist super klein, aber die Größe der Falsch-Positiven, die bleibt eben halt gleich. Und deswegen haben sie mehr Falsch-Positive als Richtig-Positive. Und das ist immer, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wenn Sie solche Screening-Methoden machen, dass man immer diese Patienten mit einem anderen Verfahren nachtesten muss und dass erstmal die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie eben halt Falsch-Positive haben. Gut, hören wir hier auf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dann warte ich mal, dass Herr Ehren jetzt kommt und Ihnen ein bisschen was zur Klausur erzählt. Eigentlich sollte... Ach, da ist er ja. Michael.